Also, liebe Geschwister, ich grüße euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde. Wir befassen uns mit dem Brief des Apostel Paulus an Titus. Jawohl, zum 8. Mal. Hätte ich nicht gedacht, wenn wir angefangen hatten. Diesmal zum Thema eifrig Gutes tun. Darüber geht es heute. Aber warum fangen wir nicht gleich an? Wir lesen Kapitel 2 ab Vers, mal sehen, ab Vers 11 bis 15. Rosemarie, möchtest du mit uns lesen hier?
Die heilsame Gnade. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht und dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten.
Danke, Rosemarie. Wollen wir zusammen beten? Herr, unser Gott, sprich du jetzt in deinem Wort durch die Kraft deines Heiligen Geistes zu jedem und jeder von uns, besonders auch die zu Hause mithören. Lass uns hören, was wir brauchen und was wir brauchen auch hören durch Jesus Christus, unseres Herrn und Heiland. Amen. Fangen wir gleich mit Vers 12 an. Können wir das, was hier steht, können wir wirklich Nein sagen, absagen, wie der Apostel es dort formuliert, den weltlichen Begierden absagen? Und das in dieser Zeit. Klingt doch unmöglich. Ist es wirklich möglich, der Herrschaft von Gier oder Lust oder Zorn oder Süchten zu entkommen? Denn man denkt, oh, da, und ich höre das auch manchmal, das ist so schön, um wahr zu sein, ich könnte es. Sogar Christen können manchmal vervallen in eine Art von, wie man neudeutsch so schön sagt, Sinmanagement. Eine Art Sündenmanagement. Kennst du das? Alsof man sagen würde, seh mal hier. Wir werden immer Sklaven einiger Sünden sein. Das bleibt immer so. Nie werden wir wirklich über Sünden siegen können. Das Beste, worauf wir hoffen können, ist sie sozusagen ein bisschen in Ketten zu halten. Vielleicht werden wir Accountability, Verantwortungsgruppen haben oder Selbsthilfegruppen, aber wir bleiben immer wieder sündigen. Eigentlich kommen wir niemals weiter. So etwas höre ich oft. Und ja, das ist etwas dran. Das stimmt, die Sünde bleibt eine Realität für einen Christen. Aber jetzt pass auf. Es geht hier nicht um Selbsthilfe. Was lesen wir hier? Die Gnade Gottes ist erschienen. Und was ist Gnade? Manchmal habe ich zu den Leuten gesagt, besonders zu Leuten, die noch nie einen Bibelvers gelesen haben, und die fragen dann, Gnade, ihr redet Reformierten, ihr redet immer von Gnade, aber was ist das eigentlich, Gnade? Und ich sage dann, um ein bisschen zu helfen, betrachte es als Hilfe. Hilfe, die ich nicht verdient habe. Gottes Hilfe. Du brauchst Hilfe. Und du sagst das auch, ja, Sünde absagen, dafür brauche ich wirklich Hilfe. Und die gute Nachricht ist, Gottes Hilfe ist erschienen. Es bleibt also nicht, ich habe es versucht und versucht und versucht, aber ich kann diese Dinge niemals besiegen. Ich weiß, besiegen, ich kann es nicht besiegen, aus das ist richtig. Du kannst es nicht. Aber Gottes Hilfe ist da. Und sein Name ist Jesus. Und das ist genug. Er ist der allmächtige, lebendige Gott, der das Universum geschaffen hat. Er kann das tun. Glaubst du nicht, dass dieser lebendige Gott deine Sünde besiegen könnte? Gut, ich nehme an, du könntest es nicht. Aber er. Das ist es, worüber wir hier sprechen. Gottes Hilfe ist erschienen und das ist kein Selbsthilfe. Das ist immer die Sache. Es geht um sein Kreuz und um die Auferstehung. Das ist der Kern dieses zweiten Kapitels und er erklärt auch die ersten 10 Verse. Denn warum sollen wir uns so und so verhalten in der Welt? Warum kann er das vragen, der Apostel, aan Titus? Weil eben die heilsame Gnade Gottes alle Menschen erschienen ist. Das ist die Zeitenwende. Kreuz und Auferstehung hat alles verändert. Ich habe das letzte Woche noch gegen jemand so gesagt. Normalerweise müsste der Oberösterreichische Nachrichten, müsste die Salzburger Nachrichten, müsste die Kronenzeitung, jede Zeitung auf dieser Welt, jeden Tag, die ersten 3 Seiten, berichten über Kreuz und Auferstehung. Nicht nur zu Ostern, sondern jeden Tag, weil das so entscheidend ist in der ganzen Welt. Der Tod ist besiegt. Es gibt einen lebendigen Gott. Und nicht nur die Zeitungen und die Nachrichtensendungen müssten das immer fragen. Gleich was in dieser Welt passiert, das ist das Entscheidende. Das heißt also, muss man ehrlich sagen, tiefe Reue. Denn was passiert so oft mit unseren Sünden und Leidenschaften? Wir wollen sie eigentlich noch. Tief in uns drin denken wir irgendwie, stimmt, ich kann nicht mehr nach ihnen leben. Ich will nicht von ihnen davon beherrscht werden, aber ich mag sie trotzdem. Und was sagt Jesus? Nein, du musst umkehren. Umkehren. Du musst nein sagen. Ich habe genug davon. Es muss sterben. Du kannst sie nicht in einem Käfig angekettet lassen. Sie müssen sterben. Und genau darum geht es bei Gottes Gnade, das Kreuz, die Auferstehung und das Töten meiner sündlichen Gewohnheiten, die Bekehrung. Ich hatte einen Mann in meinem ersten Dorf, da waren eigentlich 2 Dörfer, da in Drenthe. Eine Gemeinde hatte 50 Lieder und die andere so 200. Aber ich spreche jetzt über den großen Dorf. Und der Mann hatte ein großes Problem. Alkohol. Aber da kam Kampf in sein Leben. Er möchte anders werden. Und anders tun, anders leben. Aber das war schwierig. Weißt du, unser Dorf lag entlang eines Kanals. Und das Kanal war Kilometer lang. Und alle 500 Meter gab es damals eine Kneipe. Und als er eines Tages die Straße entlang ging, sein Gebet ging so, had hij mich erzählt. Jezus, het doet mir zo leid, aber ich muss einen Drink nehmen. Ich kann die Kneipe dort sehen und ich muss da reingehen. Aber o Jezus, bitte, ich brauche deine Hilfe. Er ging in die Kneipe. Und der Mann fragte, was darf sein? Und der Mann hörte sich selbst sagen, ein Kaffee bitte. Irgendwie kam die Hilfe in diesem Moment. Solche Dinge können passieren und sie passieren auch. Weil diese heilsame Gnade erschienen ist. Und, sagt er in Vers 12, und uns erzieht. Ich habe da auch etwas über geschrieben, vielleicht hast du schon gelesen. Gott nimmt uns in die Zucht, buchstäblich. Davon ist hier die Rede. Er nimmt uns in die Zucht des Glaubens. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Na, das muss ich vielleicht erklären. Wenn wir zum Glauben kommen, dann ist das ja nicht eine intellektuelle Erkenntnis, sondern wir werden durch den Heiligen Geist in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott gesetzt. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann fängt er an, uns auch zu verändern. Ist jemand in Christ, sagt Paulus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber diese Veränderung ist nicht ganz plötzlich so, dass mit einem Mal der alte Adam und die alte Eva ganz tot sind und nur noch der Heilige Geist da ist, sondern da ist ein Kampf. Das Wort, das hier gebraucht wird in Griechisch, heißt paideuo. Das kennen wir eigentlich alle aus Pädagogik. Im Griechischen Pais, das ist das Kind. Und der Hodos, bei der Kolos, das ist der Weg. Also einem Kind den Weg weisen. Wir hatten eine reformierte Schule in Hilversum. Und die Name war die Wegweiser. Das ist, was hier gemeint ist. Den Weg weisen. Das ist in die Zucht nehmen. Ja, wir denken dabei vielleicht in de Zucht nehmen so ein bisschen an auspeitschen. Aber sowas ist hier nicht gemeint, sondern den Weg zeigen. Das tut der Geist. Er zeigt uns den Weg. Mit Verboten, aber auch mit Geboten. Das ist klar, ja? Dass er uns sagt, das ist nicht in Ordnung. So zu leben, wie du früher gelebt hast, in deinen weltlichen Begierden, ja, das soll nicht sein. Das ist dir verboten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht hoogmütig sein. All das dingen waarvan de Geist klaar sagt, hey, das sind sie nicht als Christ. Aber, und jetzt hören wir auf, es sind eben auch die Geboten. Wo Gott uns auffordert. Und das ist manchmal schwerer zu leben als die Verboten. Hast du das schon erfahren? Ich erlebe das immer wieder bei Gläubigen, dass die Verboten überhaupt kein Problem sind. Naja, überhaupt. Aber in die Erfahrung, naja, wo klar gesagt wird, das und das und das darfst du nicht tun, das ist in Ordnung. Ein wenig Moralist sind wir alle. Aber das, was freiheitlich geboten wird, gerade so der Begriff Freiheit, was sagt Paulus in Galater 5? Bruder und Schwester, zur Freiheit hat Christus dich gerufen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Fürchte dich nicht, freue dich. Es ist ja ein Befehl, aber nur eine freundliche Aufforderung. Na, da hat manche Christ Schwierigkeiten mit. Und weißt du warum? Weil der Widersacher sie hindert. Er lässt den Christen glauben, dass wir immer das und das und das tun müssen. So wie ein preußischer Unteroffizier seiner Kompaniebefehle gibt. Und so müssen wir die dann ausführen. Und dann ist die Freude weg. Aber der Teufel versteht Glauben völlig verkehrt. Sondern man kann sagen, die Verboten sind gemeint als Hinweisen. Weisung, so übersetzt Martin Buber die Torah. Eine wunderbare Übersetzung in Deutsch, eine Weisung. Das Gesetz ist Weisung. Wo der Lehrer sagt, mach das doch nicht. Sondern klappt es nicht. Und die Gebote, mach das so. Dann bist du befreit zum wunderbaren Leben. Nou, das ist die zucht, ja, discipline kann man sagen, discipline des Glaubens, die tatsächlich in uns passiert, wenn wir beten um den Heiligen Geist, dass er uns verändert, damit wir so leben. Du hörst gut, ich sage, das ist ein Prozess, dieser Disziplin. Ein Prozess, in dem wir immer wieder den Heiligen Geist brauchen. Ähnlich wie so ein Tennis-Superstar. Der hat auch einen Trainer, manche haben schon 4, 5 Trainer. Wie heißt der Mann nochmal? Die Sportnachrichten nennen ihr immer wieder, der spielt so gut. Novak Djokovic. Obwohl der Weltranglisten eerste is, speelt besser als jeder ander. Der had coaches. Dat is interessant. Der had coaches. Die kunnen hem nog besser maken. Genauso für uns Christen. Wir brauchen immer wieder unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, den guten Meister, der uns immer wieder durch sein Wort in die biblische Lehre und Zucht nimmt. Ich erinnere mich noch, mein Pastor, wenn ich so ein Junge war, wie 12, 14, 15 Jahre, hat immer die 10 Gebote gelesen am Sonntagmorgen. Jetzt stellen wir uns unter die Zucht des Heiligen Gesetzes. So hat er das gesagt, unter den Zucht. Den evangelischen Zucht hat er dabei gesagt. Den evangelischen Zucht. Gut, hè? Schauen wir weiter. Vers 13. Ich liebe das. Wir warten auf die selige Hoffnung. Makarios im Griechisch. Ja, selig, bisschen aufgestummt vielleicht heute selig. Aber wenn man glücklich erzählt, die neue Übersetzung muss man sagen, in die höchste Weise von glücklich sein. Hohes Glück. Warum ist die Hoffnung so wichtig? Selige Hoffnung. Wenn wir ein gottgefälliges Leben führen wollen. Hoffnung. Wie können wir also zurück und nach vorne schauen? Was denkst du? Nun, ich denke, heute Morgen war es auch ein bisschen in der Predigt. So hat Gott uns geschaffen. Der Herr gibt uns das Leben. Er weiß genau, was wir brauchen. Er weiß, dass ein Mensch Hoffnung braucht. Du weißt, ich war im Sommer ein paar Tage in Londen für eine Konferenz in Westminster. Immer toll für einen Pfarrer der ERKWB in Westminster. Ich habe da auch die vehemente Proteste gegen Boris Johnson gesehen, mit eigenen Augen. Aber auch die Churchill War Rooms besucht. Ein Museum direkt dagegenüber. Ein Museum zur Erforschung des Lebens Winston Churchills. Und ich muss sagen, ich habe mit Bewunderung auf Churchill zurückgeblickt. Stell dich vor, 1940, Dünkirchen. Als die Briten wirklich allein standen da. Wirklich allein in Europa. Und alles, was daarna volgde, 40, 41, aanvang 42, dat waren donkere dagen voor Groot-Brittannië. En vernünftige stemmen zeiden: We zouden verhandelen met Nazi-Duitsland, we zouden verhandelen met Adolf Hitler. Maar Churchill, durch seinen unbeugsamen Charakter und die Reden, die er hielt. Churchill hielt in Großbritannien die Hoffnung aufrecht. Das im Gegensatz zu dem, was man sehen konnte und was schlimm aussah, es eine wunderbare Zukunft geben würde. Und die ist dann am Ende auch gekommen. Und als Christen haben wir eine viel größere Geschichte. Wir blicken zurück auf Gottes Schöpfung und dann die Katastrophe des Sündenfalls. Aber dann die Verheißungen Gottes, Verheißungen im Alten Testament, wie er auf den Retter hinweist, den er schenken wird, um sein Volk von Tod und Sünde zu erlösen. Und dann blicken wir 2000 Jahre zurück auf den Herrn Jesus, der diese Verheißungen herrlich hat erfüllt. Wir können also darauf zurückblicken und sehen, Gott hält seine Verheißungen. Gott erfüllt alles, was er gesagt hat. Er zorgt voor ons, voor onze grondbedürfnissen. Maar Jezus had meer gezegd. Hij heeft gezegd, ik kom terug. En wenn ik wiederkom, een nieuwe wereld. Een wereld der rechtschaffenheid en der Gottesfurcht. Een wereld die we heute zeer schwer verstehen kunnen. Weil sie so anders sein wird. Aber so viel herrlicher auch, als alles, was wir jetzt kennen. Also ein Christ blickt zurück und schöpft Mut. Gott hat seine Versprechungen gehalten. Alles, was er versprochen hat. In Jesus Christus hat er die vervuld. Und blickt dann mit Vorfreude auf all das, was der Herr versprochen hat. Denn wir wissen, er wird es tun. Hat er seine Versprechen nicht immer gehalten? Für einen Christ ist das absolut fundamental, nicht wahr? Wir haben eine glorreiche Hoffnung, die uns antreibt. Und wenn es das ist, wonach ich strebe, werde ich jetzt auch die Sünde kreuzigen. Ich bin hoch motiviert. Ich werde darum kämpfen, so zu leben, wie Gott es liebt. Denn das, wonach ich strebe, ist so viel größer und besser in Gottes Gnade. Und all das ist die herrliche Erscheinung, unser großer Gott und Retter, Jesus Christus. Da genau ruht unsere Hoffnung. Und wir sind ihm so dankbar. Die gesegnete Hoffnung, oh, ich liebe das Vers, die gesegnete Hoffnung. Die Wiederkunft wird stattfinden. Das ist das, woran hier Titus und woran jeder Christen erinnert wird. Man kann sich also in seinem Verhalten ausrichten an den Menschen um einen herum, an der Familie, du kennst das, an den Arbeitskollegen, an den Vorgesetzten, was die Gesellschaft über einem denkt. Aber entscheidend ist, Jesus Christus kommt wieder. Ich habe die Texte aufgeschrieben. Hast du gelesen? Das ist ein wunderbares Bild. Er kommt als Hausherr. Als Hausherr, der Rechenschaft verlangt. Sei es, dass wir es zu Lebzeiten erwarten oder spätestens, wenn wir gestorben sind. Und dann vor dem Heiland stehen. Und er von uns Rechenschaft haben möchte. Was denn mit unserem Leben passiert ist. Ob wir wirklich uns von ihm haben, in die Zucht nehmen lassen. Oder ob wir immer wieder den Heiligen Geist so ein bisschen in die Ecke gedeckt und dem alten Adam die alte Eva nachgegeben haben. Daran wird Titus hier erinnert und daran dürfen wir uns erinnern lassen. Zum Schluss, Ende von Vers 14. Wie reinigt Jesus nun sich ein Volk? Ein Volk, das eifrig ist, Gutes zu tun. Vergleich es einfach mit dem falschen Lehrer, über die wir nachgedacht haben. Schon ein paar Mal. Alles, was man von innen bekam, war so etwas wie Selbsthilfe. Versuche dich zu verbessern. Gib dein Bestes, um so gut wie möglich zu sein. Aber sie könnten kein neues Leben hervorbringen. Es gab noch immer das gleiche faulen Herz hier in ihm. Ein Mensch könnte also sagen, ich muss Gutes tun, also dann werde ich meine Pflicht tun, so gut ich kann. Aber sie wollen es nicht. Das wunderbare Buch von Martin Luther, von der unfreien Wille des Menschen. Wir wollen es nicht. Und das ist ein Kampf, den du verlierst. Denn wenn du gegen das kämpfst, was du tief im Inneren eigentlich willst, Am Ende wird sich das, was du wirklich willst, durchsetzen. Immer. Aber, und das ist so erstaunlich, Jesus Christus, er sagt, ich mache dich neu. Er bringt diese Hoffnung, diese Zukunft, in der alles neu gemacht wird. Es kommt, das Moment kommt, dass alles wirklich neu ist. Kein alter Adam, kein alter Eva. Und schon jetzt ist das Prozess da. Das Prozess von innerlicher Erneuerung. Also ist nicht nur eine Pflicht, Gutes zu tun. Es ist nicht wie, du solltest Besseres tun. Sonst? Nein. Es wird eine Eifer, Gottes zu tun, einen neuen Antrieb in uns. Hoch motiviert. Ich will Gutes tun. Und wenn ich wieder etwas Schlechtes tue, ärgere ich mich. Das war falsch. Ich bin gespannt darauf, Gutes zu tun. Und ihr habt es schon die ganze Zeit gemerkt, denke ich. Das ist doch eine Spannung. Das ist eine Spannung in uns Leben. Jeder Christ kennt diese Spannung. Wir sind unglücklich, wenn wir nicht Gutes tun. Du fängst an, anders zu denken. Wenn der Herr Jesus uns berührt und uns neu macht, dann ist Reinheit keine Unterdrückung, sondern in Wirklichkeit eine Befreiung. Keine kalte Pflicht, aber ein brennendes Verlangen und ein liebevoller Dienst, sich hinzugeben. Es lehrt uns nicht. Liebe erfüllt uns, damit wir uns hingeben in Dienst für andere. Oh, ich hoffe so, dass sie es sehen miteinander. All das ist nur dann wahr, wenn der Herr Jesus uns innerlich erneuert hat. Dann sind wir eifrig, Gutes zu tun und nicht widerwillig. Ja, das ist eine Phrase, immer taucht die hier wieder auf im Brief. Tun, was gut ist. Tun, was gut ist. Kommt in diesem Brief immer wieder vor. Hier ist Titus von Paulus mit der Leitung betraut, die Leitung einer Insel um zu versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Und dann fragt man, dieser kleiner Mann, was nun kleiner Mann? Woher sollte er seine Autorität beziehen? Schau mal Vers 15. Dies rede und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Niemand. Was hält ihr davon? Schön was? Ja, ich erinnere mich an eine Geschichte, wieder eine, wovon mein Freund André, der Luftwaffenoffizier, erzählte. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. André war auch Flugkommandant einer Gruppe von Piloten. Und die hatten da so einen bestimmten Flieger, der sehr schlecht in der Pünktlichkeit war. Er kam also normalerweise viel zu spät, jedes Mal. Und der sergeant, der für seine Abteilung verantwoordelijk war, wurde meer en meer irritiert en versetzte ihn schließlich in die Pflicht. Was dan bedeutete, dass onze Freund als zijn Flugkommandant die Anklage anhören musste en ihn entweder entlasten oder eine angemessene Strafe aussprechen. En die Gerüchte van zijn Kameraden waren, dass er davon total unbeeindruckt war. Es stört ihn gar nicht. Die haben hier nicht zu sagen, was ich tun muss. Und so weiter und so weiter, du kennst das. André hatte den Sitzungsraum entsprechend hergerichtet und man befiehlt dem Flieger hineinzukommen. Siehst du vor sich? Er wird zwischen einer Eskorte hineinmarschiert. Zo ganz formel offiziell. Hè? Er wendet zich aan den Tisch. En dan fängt André aan die Vorbemerkungen zo feierlich wie möglich vorzulesen. Die Ernst van Titus 2, Vers 15. En zijn Gesicht wurde immer finsterer. Das nächste, was sie alle sagen, war dieser Flieger, der einfach weinend vor ihnen stand. Was war passiert? Die Antwort ist, bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die Sache auf einer sehr persönlichen Ebene betrachtet. Aber plötzlich vor dem Kommandant, vor dem Tisch und all dem, was vorging, wurde ihm klar, er habe mit einer Autorität zu tun, die weit über das hinausging, was er sich vorher vorstellen konnte. Hier war eine Autorität, die letztendlich bestimmen würde, was mit ihm geschehen soll. Ich denke vielleicht eine Illustration, die hilfreich ist. Denn wenn wir tatsächlich die Worte des lebendigen Gottes reden durch die Heilige Schrift, dann ist es nicht mehr meine Meinung. Die neue Holländer da an die Steierstraße, da in Kemaden, ach ja, was muss er dann, was weiß er dann, ja? Es ist nicht meine Autorität, aber seine. Und Paulus sagt uns in Römer 3, dass jeder Mund gestopft werden wird an jenen Tag, wenn das Gericht kommt. Die Menschen, die bis jetzt voll sind von ihrer eigenen Meinung und was sie denken und wie sie sich rechtfertigen und so weiter, sie werden zum Schweigen gebracht vor den lebendigen Gott. Siehst du? Wir haben absoluut niet als onze zelfst, wir kleine Menschen, Autoriteit, sondern weil wir unser König dienen, sind wir seine ernannten Botschafter. Und wir verkündigen sein bindendes Wort. Und daarom ist es, dass Paulus zu Titus sagt: Niemand soll dich verachten. Und ich bin sicher, würde es auch uns sagen. Wenn wir Gottes Botschaft erhalten, kommt sie mit Gottes Autorität. Das ist nicht nur ein Pfarrer. Das ist auch eine Mutter, die aus der Kinderbibel liest. Das ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Genau darum sollen wir es tun. Das ist es, was den Titus befähigte. Zu älteren Männern und Frauen sowie den anderen dort zu sprechen. Und, was sage ich? Wir können uns davon ermutigen lassen. Sehr sogar. Punkt. Ja, wir machen hier einen Cut. Nicht nur für den heutigen Abend, sondern nächste Woche gibt es etwas anderes. Habe ich heute Morgen schon erzählt. Dann feiern wir das September-Testament. 500 Jahre Lutherbibel. Und danach übernimmt Alessandro wieder. Und das heißt, erst in 4 Wochen geht es dann weiter mit dem 3. Kapitel. Und da freue ich mich schon darauf. Aber mit Titus machen wir eine kleine Pause, wie gesagt. Und dann steigen wir in Oktober mit dem 3. Kapitel noch einmal ein. Ich möchte jetzt gerne mit euch zusammen beten. Lieber Heiland, dafür wollen wir danken sagen, was dein Diener Paulus da geschrieben hat. Dass du uns final, wenn wir an dich glauben, aus aller Ungerechtigkeit eines Tages befreien wirst. Wir wollen dich aber jetzt schon bitten, für alle diejenigen, die unter Ungerechtigkeit jetzt hier und heute leiden, Herr, dass du ihnen beistehen mögest, dass du ihnen helfen wollest in dieser Welt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder gebrauchen wollest, auch immer wieder, dass Menschen in uns lesen können und dass sie nicht abgeschreckt werden durch unsere Reden und Tun, sondern dass sie eingeladen werden, auch zu so einem lebendigen Glauben, so wie du es Titus hast sagen lassen. Und so wollen wir uns heute von dir sagen lassen, durch dieses 2. Kapitel im Titusbrief. Herr, bitte, gebrauche du uns auch. Dass wir wirklich Menschen zeigen können, was es heißt, an dich zu glauben. Mit dem, was wir sagen, aber auch ohne Worte. Dass sie durch unser Leben hingewiesen werden auf dich hin. Ich möchte jetzt bitten für die Geschwister, die heute Abend hier sind, und auch all diejenigen, die später die Aufnahme hören, um dein ganz persönliches Mitgehen und um deine ganz konkrete Hilfe in ihren Situation und auch um die Ausrichtung auf dich in unseren wiederkommenden Herrn, der uns final erlösen wird und dann alles gut machen wird. O, dir, Herr Jesu, dir wollen wir uns anvertrauen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.